Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast mit Celine Bier.
Ja, sie heißt wirklich so.
Und Biersommelier Marvin Müller.
Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Bier, unserem Bier-Podcast. Wir sind heute wieder bei dem wunderschönen Wetter draußen unterwegs, klar. Und heute auch wieder in Homburg bei Marvin zu Hause. Das heißt, Marvin ist, Gott sei Dank, auch heute am Start. Hi Marvin.
Ja, hallo Celine. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Dass du mir sozusagen die Anfahrt abgenommen hast durch deine eigene.
Sehr gerne. Ich habe ja, so wie ich das mitbekomme, anscheinend schon ein bisschen mehr Zeit als du. Also es ist okay. Nee, Quatsch. Aber ich bin ja auch gerne hier. Es ist echt ziemlich cool hier. Wir sitzen schön draußen bei dir im Garten und ja, ne,
jetzt stehen hier noch ein paar Biere. Vor allem noch im Lager der Marvs Bierwelt, das ja theoretisch aus einer angemieteten Garage im Garten besteht. Und hier liegen noch 6 Sonnenschirme so rum, um uns rum garniert. Und ein paar Pfand müssten wir auch mal abgeben. Aber ich glaube, alles trotzdem okay. Wir sitzen hier unter einem schönen Sonnenschirm an einem Tisch und lassen es uns gut gehen.
Ja, also ich hätte jetzt dazu gar nichts gesagt, aber das hast du jetzt schon selbst gemacht. Ich hätte gesagt, hier ist eine kleine Lagerhalle.
Ja, genau.
Und so. Ja, und Tomaten und alles. Guck mal hier, wunderbar, Tomatensträucher. Sieht auf jeden Fall schön aus. Da fühlt man sich direkt wie im Gewächshaus, weil die Temperatur ist auch ziemlich ähnlich oder soll heute noch ähnlich werden.
So ist es.
Naja, genug Dummgeschwätz für heute. Hier stehen auch schon die ersten kühlen Biere bei uns auf dem Tisch. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Und heute gibt es eine neue Folge von unserem neuen Format, dem Bier-Update. Und vielleicht habt ihr die erste Folge davon gehört. Da waren wir auch genau quasi hier in Homburg. Ein paar Meter jetzt bei Marvin die Straße hoch war die Brauerei. Haben wir die 2 neuen Biere von Carlsberg probiert. Und ja, quasi die Herzensbrauerei von Marvin behandelt. Und passend dazu geht's heute in meine Herzensstadt, nämlich Hamburg. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich da zu Besuch war vor ein paar Wochen und war da zum ersten Mal im Braustädtchen am Fischmarkt. Und da habe ich mir dann direkt mal ein paar neue Spezialitäten mitgenommen, die ja frisch abgefüllt wurden angeblich am gleichen Tag noch. Ob das wirklich so war, ist die Frage, aber es sind tatsächlich sehr neue Bierspezialitäten. Auch ein bisschen was Besonderes, was wir auch so in dieser Form tatsächlich hier im Podcast noch gar nicht probiert haben. Deswegen sind wir umso gespannter. Ne, ich würde sagen, dann legen wir vielleicht einfach mal los mit dem ersten Bier.
Ja, das könnte man ja theoretisch sogar das Craft-Bier-Update nennen.
Stimmt,
weil es sind
schon,
ja tatsächlich 2 Biere. Einmal ein Wiener Lager und das andere ist ein Witbier. Und was ich besonders toll finde, ist, du warst ja alleine letztendlich auf weiter Reise in Hamburg und hast da ganz viele tolle neue Leute kennengelernt.
Ja.
Und ich war natürlich auch schon ein paar Mal in Hamburg, aber dann kann ich ja heute auch ein bisschen was über Hamburg und die Biergeschichte erzählen.
Ja,
du. Wenn mir noch was einfällt, was du oder was sonst noch jemand noch nicht erwähnt hätte.
Gerne. Nee, das finde ich cool, weil Hamburg ist ja irgendwie so, also wir haben ja, als wir die Bierstile abgearbeitet haben, oder sind wir noch nicht ganz fertig mit, aber als wir so diese wichtigsten Bierstile behandelt haben, auch immer so über die Geschichte geredet. Und da hat Hamburg ja tatsächlich keine so große Rolle gespielt, bei den meisten zumindest. Aber ich finde, Hamburg ist schon so eine Stadt, die sich wirklich so langsam zu einer der deutschen Bierhauptstädte avanciert, würde ich mal sagen. Weil da ist schon viel los,
ja, das
wie
war,
ich erfahren durfte.
Das war ja schon mal so in der Geschichte. Ich weiß nicht, haben wir da wirklich noch nie drüber geredet oder? Wahrscheinlich,
ja,
wahrscheinlich tatsächlich nicht.
Ne?
Weil
ja,
wir haben
wenig,
ja noch nie so richtig über Biergeschichte gesprochen. Also wo kommt Bier eigentlich her und wie hat es sich über die Jahrhunderte entwickelt? Aber dazu gleich mehr. Und jetzt reisen wir erst das erste Bier auf und dann können wir ein bisschen quatschen darüber, oder?
Genau so. Es geht beim ersten Bier, ist ein Wiener Lager, hat Marvin ja schon erwähnt, von der Locksmith Brauerei. Die ist tatsächlich auch noch gar nicht so lange, also eigentlich gibt sie schon lange, aber sie sind noch nicht lange bekannt tatsächlich. Denn dahinter steht das Ehepaar Yvonne und Thorsten Schlosser. Deswegen heißt es auch ganz schön, ja, schlau Locksmith, ne? Englisch für Schlosser quasi. Und die beiden bezeichnen sich selbst als Bierverrückte und sind quasi, ja, seit Jahren beschäftigen sie sich wie Marvin auf jeden Fall. Ich bin ja noch nicht so super lange am Start im Biergeschäft, aber die beschäftigen sich wirklich schon sehr lange mit Bier, haben auch in Hamburg in Volksdorf ihren eigenen Bottle Shop, der 2021 eröffnet hat. Und Hobbybrauer sind die beiden tatsächlich auch schon lange und haben quasi unter dem Namen Locksmith eher so als Hobbybrauer operiert. Und dann haben sie allerdings bei der deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer den 4. Platz belegt. Und da haben sie sich gedacht, vielleicht sollten wir aus dem Hobby mal so ein bisschen mehr, ja, Profit schlagen oder halt da ein bisschen mehr das Ganze auf den Markt auch mal bringen. Mittlerweile gibt es 4 verschiedene Biersorten von den beiden, die man auch käuflich erwerben kann. Und das Neueste ist jetzt eben dieses Wiener Lager. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Fast schon die ganze Flasche eingefüllt, so gut sieht das aus. Also ich finde erstmal, jetzt wir posten ja immer Bilder von unseren Flaschen und so auch auf Instagram. Und die Flasche sieht auf jeden Fall schon mal richtig cool aus.
Ja.
Also ich finde, da hat sich jemand Gedanken gemacht über Design, geht voll in diese Craft-Schiene. Ist auch eine Frau drauf abgebildet mit roten Haaren, was auch irgendwie passend zum Bier irgendwie ist, weil ich erzähle gleich was übers Wiener Lager. Aber man sieht ja auch schon, ne, wenn ich mir jetzt die Farbe hier angucke von dem Bier, das hat so ein schönes Bernstein. Also das sieht eigentlich aus wie so ein Weizenbier mit rotem Touch, ne? So ein bisschen schon rötlich, ne? So wie es auf dem Etikett aussieht. Und Schaum war auch eigentlich ganz, ganz coole Schaumentwicklung so. Ist jetzt leicht wieder in sich zusammengefallen. Wir haben wieder die Teku-Pokale von Rastal, um zu verkosten. Und das sieht auf jeden Fall schon mal sehr ansprechend aus. Und jetzt bin ich mal gespannt auf den Geruch und auf den Aromeneindruck. Ja, was denkst du?
Ich finde, es riecht so ein bisschen wie ein noch fruchtigeres Weizen.
Okay.
So auf eine Art. Also sehr, sehr fruchtig auf jeden Fall. Auch eine süßliche Note.
Ja, wobei ja die Weizenbiere tatsächlich so ausgezeichnet werden von Banane, ne? Also diese Fruchtester. Das habe ich jetzt hier weniger. Ich finde aber, also man riecht auf jeden Fall so eine gewisse Süße raus, ne?
Ja,
also
komplett.
Das heißt, irgendwie malzbetont. Aber auf der anderen Seite habe ich da auch so eine Frucht mit drin, aber die in eine andere Richtung geht, wie jetzt beispielsweise bei den Pale Ales und so, in diese Zitrus-Maracuja-Richtung. Ich finde, das ist sehr bärig irgendwie.
Ja, ne? Also, habe ich auch gedacht. Bärig, vielleicht auch so ein...
So irgendwie Erdbeere,
ja, ne?
Würde ich da... Also ich würde schon sagen, so irgendwie erdbeerig, ne?
Schon.
Auch wenn das total ungewöhnlich ist, weil ich habe, glaube ich, noch nie über ein Bier gesagt, dass es erdbeerig riecht.
Nee.
Aber das wäre jetzt so das Erste, was mir so in den Kopf geschossen ist, als ich da jetzt dran gerochen habe. Und ich bin jetzt auch mal gespannt auf den Geschmack.
Ja, Prost.
Ja, also eigentlich so, wie man es schon gesagt hat, es geht fast so in Richtung Export vom Geschmack her, also süßlich. Du hast natürlich dann Hefe noch mit drin, also es ist nicht filtriert. Das heißt, es gibt dem so einen gewissen Vollmundigkeitscharakter, ne? So Kellerbier-Touch, aber es ist süßlicher als ein Kellerbier und du hast aber auch so eine leichte Fruchtigkeit. Ne? Jetzt ist das vielleicht gar nicht so richtig extrem typisch für ein Wiener Lager und das Spannende ist auch, das Wiener Lager, das habe ich noch nicht so oft getrunken, weil es hier auch relativ schwierig zu bekommen. Ich glaube auch das letzte Mal war es, glaube ich, auf dem Sommelier auf einer Jahreshauptversammlung, da gab es mal ein Wiener Lager-Tasting.
Oh, cool.
Und da irgendwie eine Präsentation drüber und so weiter. Und wo ich da so ein bisschen das erste Mal in Berührung gekommen bin mit dem Wiener Lager. Die Geschichte ist allerdings affengeil vom Wiener Lager, weil tatsächlich das ja so ein bisschen der Vorreiter war für das Pils, was wir heute kennen. Ich habe mir so ein bisschen die Geschichte nochmal durchgelesen. Also 1841 war eine Brauerei oder Brauerlegende namens Anton Dreher, Braumeister. Und der hat letztendlich was gemacht? Der hat so ein bisschen diesen langsam aufkommenden untergärigen Brautyp oder Gärtyp probiert umzusetzen, der in Bayern schon so ein bisschen auch präsent war und hat gleichzeitig auch mitbekommen, dass in England diese Vermälzungstechnik immer besser und professioneller wird. Und dann hat er letztendlich das kombiniert und hat es geschafft. Alle anderen Biere waren dunkel zu dem damaligen Zeitpunkt, also es gab keine hellen Biere. Und dann hat er eben so ein bernsteinfarbenes Bier kreiert. Und das hat riesengroße Beliebtheit gehabt. Dieses Bier hieß Schwächharter oder Schwächharter Wiener Lager. Und damit war eigentlich das Wiener Lager 1841 geboren. Und wann wurde Pilsner Urquell das erste Mal gebraut?
1842, oder? Nee, ausgeschenkt.
Ich glaube 43, 1843.
Okay. Ja, ich bin mir, warte, ich google jetzt.
Also entweder 1843 oder 1848, eins von beiden. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Das war eigentlich so, ist das das originale, helle, untergärige Bier. Und als das Pilsner dann aufkam, war es letztendlich so, dass das Pilsner eben noch heller war vom Vermälzungsprozess her. Also das heißt, es wurden noch hellere Malze verwendet. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen die Background-Story. Ich finde das aber sehr gut trinkbar. Ich finde auch, dass es vielleicht kein Wiener Lager ist jetzt, was du ja gläserweise trinken kannst, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist. Aber ich könnte da ruhig mal ein Gläschen im Biergarten bei dem Wetter so trinken. Und es hat halt auch den besonderen Touch, was wahrscheinlich die Familie Schlosser auch damit erreichen wollte. Also grundsätzlich, ich habe von Locksmith noch nie was gehört. Aber es ist toll, also mir schmeckt's.
Ja, mir auf jeden Fall auch. Also ich finde es auch ganz cool, weil ich tatsächlich auch noch nie ein Wiener Lager getrunken habe, so in der Form, zumindest nicht wissentlich. Und ja, ich finde es super interessant, sehr cool. Und wie gesagt, ist ja jetzt auch neu im Sinne des Bier-Updates, würde ich dazu auch sagen. Also es ist auf jeden Fall eine Versuchung wert, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall, weil es auch mal, wie man so schön sagt, aber auf positive Art was anderes ist. Und ja, mir schmeckt's gut. Also ich trinke das jetzt mal leer.
Sehr gut. Und in der Zwischenzeit, weil mein Glas ist nämlich schon leer, weil es mir so gut geschmeckt hat, erzähle ich kurz was über Hamburg. Nämlich, was die wenigsten wissen ist, man denkt ja immer, wenn man an Deutschland denkt, Bier kommt aus Bayern. Und Bayern war so die Schaltzentrale für deutsches Bier schon immer. Ist es ja heute auch, ne? Weil wenn ich so nach München oder nach Franken oder so fahre, ist es ja auch so. Aber um 1500 rum war eigentlich Hamburg das Brauzentrum Deutschlands. Kannst du dir irgendwie denken, warum das so war?
Ja, wahrscheinlich wegen der Seewege, wegen des Hafens. Oder dann konntest du halt echt gut ja, importieren und exportieren ja auch.
Ja, du hattest halt folgende Thematik. Wie du richtig sagst, es kam ja die Hansestädte auf. Und früher war es halt so, da wurde überall dort Bier produziert, wo du es selbst getrunken hast. Weil alles andere hat ja keinen Sinn gemacht. Es hat ja keiner Bier vorproduziert, um es dann überregional weiterzuverkaufen oder so. Und deswegen hat man so diese Brauhaus oder Brauhäuser gehabt und die Leute haben dann dort gebraut und dann kam die Kundschaft, hat dort gesessen, hat das Bier leer getrunken, dann wurde wieder neu gebraut und so weiter. Und als die Hansestädte aufkamen, war es tatsächlich dann so, dass die angefangen haben, mehr Bier zu produzieren, als sie selbst verbraucht haben und dieses überschüssige Bier weiter zu verkaufen. Und das war natürlich ein Riesenmarkt, weil das deutsche Bier ja auch schon immer tolle Beliebtheit hatte oder eine hohe Beliebtheit hatte. Und dementsprechend war damals Hamburg das Brauzentrum Deutschlands. Und durch die Hansestadt, also es gibt irgend so eine Zahl, dass um 1500 rum circa 400 Brauereien in Deutschland, in Hamburg alleine ansässig waren. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Also jeder, der denkt, so Bier wurde in Bayern erfunden, der ist auf dem Holzweg, weil das war nicht immer so. Und heute muss man ja auch sagen, ich meine so diese nordischen, auch die Pilzbiere, die friesisch-herben Pilzbiere, ja. Das macht ja schon Spaß, ne? Das sind auch richtig gute Biere und das finde ich ganz spannend an Hamburg. Also große, große Brauhistorie auch hinten dran und dann irgendwann halt von den Bayern abgelöst.
Ja, sehr cool, gell? Das fand ich auch voll interessant. Und wie gesagt, Hamburg ist ja auch einfach generell eine tolle Stadt und hat auch heute wirklich biertechnisch noch super viel zu bieten. Ich würde sagen, wir müssen da einfach mal eine Podcast-Folge machen aus Hamburg zusammen. So, weißt du, dass wir mal zusammen da hochfahren und uns da mal wirklich durchprobieren. Dann mieten wir uns da auch so ein Stadtrad und düsen durch Hamburg und halten überall an, wo es Bier gibt.
Ja, oder wir machen die Bierbutterfahrt mit Iris zusammen.
Das ist halt auch geil, ne? Also das fand ich richtig cool. Habt ihr vielleicht auch gehört, ich habe ja mit der Iris zusammen auch eine Folge aufgenommen aus der Astra St. Pauli Brauerei und das, was die da auf die Beine stellen mit der Bierbutterfahrt, ist halt auch ziemlich geil. Also ja, vielleicht sind wir da nächstes Jahr am Start. Könnte man ja echt mal ins Auge fassen.
So ne? Ist es.
Ja, cool. Nee, das war sehr interessant. Wie gesagt, Locksmith auf jeden Fall eine Empfehlung. Schaut da mal rein, guckt euch das mal an. Und dann würde ich sagen, machen wir doch mit dem nächsten Bier weiter. Das ist von einer hamburgischen Craft-Bier-Brauerei von Cool Cats in Town. Finde ich schon mal ein sehr cooler Name. Und es handelt sich dabei um ein Witbier. Jetzt haben wir ja Witt auch noch nicht wirklich so sehr behandelt, oder was heißt so sehr, eigentlich gar nicht behandelt im Podcast. Marvin, was macht denn ein Witbier aus?
Ja, ein Witbier ist eigentlich ein Weizenbier mit dem Zusatz der Korianderschale, des Korianders und der Orangenschale.
Ja, okay.
Ja.
Ich habe gerade hier so genickt, als du sagtest Korianderschale.
Nein, der Orangenschale und des Korianders. Und das macht eigentlich ein Witbier aus. Cool Cats in Town, das erinnert mich halt so ein bisschen an die Story von Brewdog.
Mhm, stimmt.
So nur halt mit Katzen. Ne?
Ja, ich finde es auch witzig, die schreiben hier über sich selbst quasi. Unser Brauereiteam besteht aus 7 flauschigen Katzenbrauern und ihrem persönlichen Dosenöffner, auch Björn genannt. Mitten in Hamburg, nämlich in Wilhelmsburg, brauen wir kreative und fruchtige Bierkreationen. Die Inspirationen liefern uns unsere coolen Katzen, die sich auf unseren Etiketten von ihrer besten Seite zeigen. Unser Bier ist für alle Tierliebhaber, die bereits Hopfen- und Gärungsgetränke-Fetischisten sind oder die es noch werden wollen. Ja.
Ja, ich finde es vor allem auch cool. Ich finde ja immer geil, wenn jemand so eine Geschichte auch dazu erzählt. Und das auch relativ kurz, ne? Hier auf dem Etikett.
Ja. Ja,
du siehst hier eine relativ abgemagerte Katze mit einer Griechenland-Flagge dann auch dabei. Ne? Und da steht ja auch die Geschichte. Unser roter Straßenkater von Rhodos hat einen 6er im Katzenlotto gewonnen und durfte mit uns nach Deutschland fliegen. Das ist ja ganz interessant. Ich war ja letztes Jahr in auf Kos.
Mhm.
Und da ist wirklich so, da laufen so viele Streunerkatzen rum. Ich meine, die kriegen dann von den Gästen, Touristen und sowas, kriegen die immer was. Aber das hat mir auch dann so ein bisschen leid getan, weil die halt die ganze Zeit da rumtingeln. Ich weiß halt nicht, ob es denen da gut geht oder nicht. Das ist schwer zu beurteilen. Aber das Etikett suggeriert ja, der ging es nicht gut. Und die wurde letztendlich so gerettet auch. Und das finde ich dann cool, wenn das Bier auch so eine dadurch einen Charakter bekommt. Nicht nur über den Geschmack, sondern auch dadurch.
Ja.
Jetzt habe ich auf der Zutatenliste gelesen, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hafermalz, Wasser, Hopfen, Koriandersaat, Orangenschale und dann die Besonderheit ist normalerweise nicht im Witbier, Blutorangenpüree. Und wenn jemand säuerliche Biere macht und so, ist das, glaube ich, schon mal ganz cool. So fruchtig säuerliche Biere. Jetzt bin ich halt mal auf den Geschmack gespannt und würde auch sagen, wir köpfen die Dose.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ja, von der Farbe her finde ich, das sieht so ein bisschen nach reifer Banane aus irgendwie.
Ja.
Also so von der Farbgebung her. Ganz tolle Schaumentwicklung. Toller, also wirklich auch toller cremiger Schaum irgendwie. Mhm. Sehr trüb. Also extrem trüb. Und auch die Besonderheit, ich finde die Farbe fürs Witbier ist ganz gut getroffen, weil das ist tatsächlich immer so ein Smidge heller als beispielsweise jetzt ein klassisches Weizenbier, so wie wir es kennen. Und was halt diese Trübung auch hervorruft, ist so ein bisschen durch das Hafermalz auch. Ne, man hat das bei den Pale Ales, da gab es ja diese NAPAs, New England IPAs, und die sind in der Regel immer mit ein bisschen Hafermalz auch gebraut und dadurch kommt auch so ein bisschen diese extremere Trübung mit ins Bier. Und das passt irgendwie optisch schon mal alles zusammen. Jetzt bin ich mal auf den Geruch gespannt.
Ja.
Ja, riecht wie ein Weizen, also schon leicht bananig und so. Und dann kommt aber volle Breitseite wirklich auch Koriander.
Ja.
Mir fehlt da so ein bisschen die Frucht von der Blutorange und von der Orangenschale, wobei das eh immer eher nur ganz dezent ist. Oder hast du es?
Ein bisschen, finde ich. Also ich finde halt, also ich glaube, es riecht so ein bisschen, wie gesagt, wie du sagst, Koriander und Banane merkt man, aber ich finde die, es würde so theoretisch nach sehr, sehr, sehr reifer Banane riechen. Ich glaube, da kommt vielleicht halt diese Orange schon ein bisschen mit durch. Aber so, ne, so
ja,
nur
schon,
Orange.
Ne, also Blutorange. Ich
wollte gerade sagen, die Blutorange, ja, nur Orange jetzt so richtig irgendwie wenig.
Ja. So. Ja. Und ich stehe ja unheimlich auf Fruchtbiere. Also
ich auch.
Deswegen bin ich auch schon ganz gespannt. Ah ja.
Ah ja. Was heißt ah ja?
Verstehe, was mit dem Blutorangenpüree gemacht wird, nämlich das Bier schon säuerlicher.
Ja.
Das ist nicht ganz typisch für ein Witbier. Also es ist kein Einsteiger-Witbier, so wie Hoegaarden oder sowas, ne?
Mhm.
Was man vielleicht kennt. Und es ist aber trotzdem sehr lecker, weil es hat halt wirklich diesen säuerlichen Touch.
Ja.
So, und diese Säure finde ich jetzt für das Wetter extrem angenehm. Jetzt ist es aber so, würde ich jetzt sagen, ist das so 1000%ig harmonisch? Ne, so weiß ich nicht.
Mhm.
Also es ist lecker, aber mir ist es dann zu vollmundig,
ja,
für diesen Säureeindruck. Ne? Gut, es könnte natürlich auch wieder noch ein Schüsschen, du bist ja hierher gefahren, ne, und dann ist das Bier etwas wärmer geworden. Vielleicht, wenn du es jetzt bei 2 Grad trinkst oder 3 Grad, 4 Grad
dann
trinkst,
ja,
dann geht es nochmal ein bisschen, ne, dann nimmt vielleicht der Körper ein bisschen ab und die Säure kommt dann noch anders zur Geltung. Aber so schmeckt es tatsächlich wie ein relativ schweres Weizenbier mit einem Schuss Limo, also wie so ein Weizenradler so irgendwie.
Mhm.
Ne? Wenn das,
ja, verstehe ich,
damit
voll
assoziieren willst.
Mhm. Ich finde halt, das ist, ich finde es auch ganz, ganz geil irgendwie trotzdem. Aber es ist halt schon auch viel los. Du hast so, wie du sagst, so diesen Weizengeschmack. Dann kommt da trotzdem auch irgendwie der Koriander durch. Auch so ein bisschen Hopfen noch irgendwie mit. So ein bisschen bittere, aber auch diese Säure. Also ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, ob ich jetzt sage, boah, ich finde es irgendwie ultra geil. Oder ob ich jetzt sage, es ist irgendwie nicht ganz stimmig. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ja heute Abend noch ein Bier-Tasting und hätte da so ein paar Dosen dabei von dem Bier, das könnte man super gut in so ein Tasting einbauen.
Mhm.
Warum? Weil es halt irgendwie einmal diese Geschichte hergibt, ne, des Witbieres, neuer Bierstil, noch nie getrunken. Gleichzeitig kann man was über die Brauerei erzählen. Und ich finde auch, irgendwie es hat keinen Fehlgeschmack, kein Fehlaroma. Du kannst es gut trinken.
Hm.
Also ich glaube, das würde auch dem Otto-Normalverbraucher besser schmecken, wie wenn du dem IPA vorsetzt.
Ja,
100%, weil du halt einfach,
ja,
ich finde halt so diese süß-säuerlichen Biere, also fruchtsäuerlichen Biere eigentlich, finde ich halt extrem geil, weil die Leute die überhaupt nicht kennen, aber
ja,
eher mögen als extrem bitter.
Mhm, stimmt.
Und auch wenn Pale Ale so der erste Bierstil im Craft-Beer-Bereich war, der so durch die Decke gegangen ist, finde ich eigentlich, dass die meisten auch in den Tastings sagen, ah, ist ja mal ganz interessant. Deswegen nehme ich ja ganz viele so hopfengestopfte Lager oder sowas. Weil ich gar nicht, oder diese Session Pale Ales und so, die etwas schwächer sind, auch von der IBU-Hopfung nicht so hoch angesiedelt sind. Weil wenn du da ein richtiges IPA nimmst, dann sind die Leute überfahren. Und das hier ist leichter für die Leute.
Ja.
Und wenn du dann noch sagst, jetzt stell dir vor, bei 35 Grad sitzen wir heute in Homburg auf der Terrasse, haben nichts an und trinken Bier. Und dann willst du halt so ein Bier trinken und weniger so ein extra herbes. Ne?
Das stimmt.
Ja. Also ich finde es trotzdem gut und also großes Kompliment. Ich finde es auch sehr stimmig, was so die Geschichte angeht.
Ja, das finde ich richtig cool.
Cool Cats in Town, auch wenn ich kein, also ich bin lieber Hundefreund als Katzenfreund.
Ja, same.
Ja. Aber trotzdem, also schön, folgt Cool Cats in Town und finde ich gut. Würde mich freuen, auch mal das ein oder andere Produkt von den.
Ja,
ist es jetzt eigentlich nur einer oder?
Du meinst die.
Weil es sind
nur
sieben
Brauer.
Katzen, also sieben Katzen und ein Brauer.
Mhm, sieben Katzen, ein Brauer.
Sau gut.
Obwohl, ja, da steht Braukatzen, ne? Also vielleicht brauen die Katzen ja auch, wer weiß.
Ich hoffe nicht.
Aber ich finde, das Coole ist, dass viele Biere oder ich glaube sogar irgendwie alle der Biere halt dann auch einer Katze oder einer der Katzen gewidmet sind und so. Und das finde ich irgendwie schon ein bisschen süß. Ich finde auch, dass das Logo der Brauerei da irgendwie ganz cool mit dieser Katzenpfote und so und halt wie gesagt das Design, wie du schon gesagt hast, mit dieser Story, also das allein, wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte, was da drin ist, dafür allein würde ich es ja auch schon kaufen. Ich bin ja so jemand, der dann irgendwie, wenn die Story stimmt und dann noch das Etikett geil aussieht,
ja,
dann bin ich dabei. Du,
ich wobei sag's, ich sagen muss, was hier eigentlich, das ist die perfekte Ausgangsbasis, um was für einen karitativen Zweck zu machen. So, ne? Also so, wenn du das verknüpfen würdest mit Tierheim oder mit solchen Geschichten, wenn es das hergibt, die Marge, dann wäre das natürlich nochmal ein anderes Verkaufsargument.
Oh ja.
Ne? So wie Brewdog zum Beispiel ja auch öfters so Aktionen macht für Hunde oder in jeder Bar gibt es da irgendwelche Hunde-Schälchen und gratis Essen und was weiß ich. Und ich glaube, wenn du diesen Gedanken noch etwas weiter lancierst, dann kannst du auch überregional halt ganz gute Aufmerksamkeit generieren.
Ja, ja.
So, das Selin, denke ich auch. Aber ich habe das Gefühl, unser Schirm fliegt gleich weg.
Ja, ist etwas, ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade hier umgeschaut und dachte so, Gott,
ja, gleich, was ist denn hier los?
Gleich schieben wir ab.
Aber wir sind auch eigentlich durch mit unserem Bier-Update,
genau,
oder?
Genau, ja, also ich würde jetzt so als Fazit irgendwie tatsächlich sagen, dass beide auf jeden Fall probierenswert sind so. Also das Wiener Lager ist vielleicht noch dann eher irgendwie was für so Leute, die zum Beispiel jetzt auch gerne irgendwie mal ein Weizen oder ein Helles trinken. Also das wird natürlich auch, aber das ist halt, wie du gesagt hast, auch so ein bisschen cool, um so einen Einstieg in den Craft-Bier-Bereich auch zu bekommen quasi. Also ja, ich finde beide echt gut und beide könnt ihr gerne probieren, Leute. Ist eine Empfehlung.
Supi.
Ja.
Dann, Selin?
Dann würde ich sagen, bis nächste Folge, bis nächste Woche, Leute. Habt
ja
eine schöne Woche und denkt dran, wenn ihr die Biere probiert, dann schickt uns gerne ein Bild und sagt uns auch, was ihr davon gehalten habt. Bis dann.
Ciao.
Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast. Frisch gezapft, überall, wo es Podcasts gibt.